Guten Tag wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rüdiger Brause und ich löse Herrn Krömke ab mit etwas anderen fokussierten Themen. Herr Krömke hat Ihnen vorher etwas über Python, Datenstrukturen, allgemeinen Dinge über objektorientierte Programmierung erzählt. Und ich möchte von diesen rein sprachorientierten Sachen etwas Abstand nehmen und auf Metaebenen gehen. Das heißt, ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, wie verwendet man das Ganze und was sind die Nebenbedingungen, um da reinzukommen, mit denen man bestimmte diese Konstrukte, die Sie kennengelernt haben, überhaupt einsetzen kann in einem Computersystem. Das heißt, ich erzähle Ihnen was über den Kontext von dem, was Sie bisher gehört haben. Konkret, ich möchte etwas ausprobieren. Für alle, die hier einen Laptop haben oder Smartphone oder sowas und sich langweilen, es gibt ein TED-System, Ars Nova. Das heißt, Sie gehen auf die URL ars.thm.de, das können Sie gerade machen, und dann loggen Sie sich ein als Zuhörer und die Sitzungsnummer ist diese hier, 79 32 80 39. Schreib sie nochmal an. Okay, Augenblick. Das ist also die 79 32 80 39. ars.thm.de. So, das ist also ein TED-System, was erreichbar ist übers Internet. Ich habe es gerade probiert mit dem hiesigen Internet im Raum. Wenn Sie da mehr Glück haben, viel Erfolg, ich selbst bin da nicht reingekommen, warum auch immer nicht. Das ist also so eine Wissenschaft für sich. Gut, wozu dient das Ganze? Wozu habe ich das aufgesetzt? Die Idee ist folgendes. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, anonym Fragen zu stellen. Wenn Ihnen was nicht klar ist, einfach eintippen. Das System übermittelt es dann, ich kann es dann abrufen. Außerdem, für bestimmte Fragen gibt es Bewertungen. Und das Allerwichtigste für Sie, es gibt eine Bewertung, ob Sie sich langweilen oder nicht. Ob es zu langsam geht, zu schnell geht oder gerade richtig. Und wenn Sie das ausnutzen, Sie haben ein Votum pro 10 Minuten. Wenn Sie es ausnutzen, dann sehe ich bei mir hier, ob ich schneller gehe oder langsamer oder was da was sinnvoll ist. Also ein Versuch, trotz einer großen Menge von Leuten, die sich nicht wagen zu äußern, trotzdem eine Rückkopplung zu bekommen, wie ich am besten vorgehen soll, schneller oder langsamer. Gut, gibt es Fragen dazu? Keine Fragen? Probieren Sie es einfach aus, wenn Sie Lust haben, wenn Sie die technischen Möglichkeiten haben. Ansonsten, für die Vorlesung kommen Sie auch ohne aus. Da brauchen Sie es nicht unbedingt. Aber es ist durchaus ein interessanter Nebeneffekt dabei. Gut, das war die Vorrede zum Rückkopplungssystem. Ich möchte jetzt zu den Hauptanliegen kommen. Was ich Ihnen erzählen möchte, dreht sich um den Begriff Prozess, nicht im juristischen Sinn, sondern um den eines Vorgangs. Und ich möchte Prozesse einführen, Ihnen klar machen, wie man sie erzeugt. Und im Prozesssystem gibt es einen weiteren Begriff Threads. Ich erkläre Ihnen dann, was das damit zu tun hat. Und last not least, wir müssen versuchen herauszubekommen, wie diese verschiedenen Prozesse miteinander ablaufen können. Da gibt es ein Problem, wenn die sich koordinieren wollen, sogenannte Race Conditions. Das heißt, man muss die Dinger synchronisieren durch spezielle Konstrukte. Und das ist die Aufgabe der Programmierer. Mithin, wenn Sie so etwas machen, dann sollten Sie wissen, da muss ich was tun, sonst kriege ich eine Menge Ärger. Es gibt dann weitere die Möglichkeit, solche Semaphore einzusetzen. Oder so ein Semaphor ist im Grunde genommen eine Anforderung, die eng verknüpft ist mit dem Begriff einer atomaren Aktion. Was das ist, erzähle ich Ihnen auch noch. ist ein sehr wichtiger Begriff und kann eine Menge Geld sparen. Ich erkläre noch warum. Last not least, es gibt auch noch ein Konstrukt, was bei der Synchronisation von Prozessen schwierig ist. Das ist nämlich das Auftreten von Verklemmungen. Und die werde ich auch kurz anschneiden. Und dann entsprechende Beispiele. Unsere Vorlesung am Freitag wird darauf abheben und wird noch ein paar Beispiele nennen und Einsatzmöglichkeiten und die Schwierigkeiten, die damit auftreten. Gut, das war sozusagen Menü, Programm, Vorgeschmack auf das, was uns heute erwartet. Fangen wir an. Prozesse. Was sind Prozesse? Wozu gibt es sie überhaupt? Nun, was relativ früh wichtig wurde, ist ein Mehrprogrammbetrieb. Das heißt, ein Rechner wurde nicht mehr für ein einziges Programm genutzt, sondern dieser Rechner wurde für mehrere Programme, die gleichzeitig ablaufen, eingesetzt. Das hat den Vorteil, dass man mehrere Leute an einen einzigen Rechner packen kann. Am Anfang war das war es eine Kostenfrage, weil so ein Rechner sehr, sehr viel Geld gekostet hat, ein paar Millionen Dollar damals, und man nicht nur einen Menschen beschäftigen wollte, sondern mehrere, die ihre Probleme darauf rechnen können. Also der erste Schritt war, mehr als ein Programm gleichzeitig ablaufen zu lassen, zu einem Mehrprogrammbetrieb. Das zweite ist, dass man mit diesem Mehrprogrammbetrieb auch eine Parallelabarbeitung von mehreren Programmen erreichen kann. Wieso? Wieso ist das günstig? Man könnte sich denken, ob jetzt man 5 Programme hintereinander ablaufen lässt oder 5 Programme gleichzeitig, ist doch egal. Es ist ja nur eine einzige CPU drin und die kann man nur 100% auslasten und mehr geht nicht. Das bedeutet, packt man 5 Programme gleichzeitig rein, dauert die ganze Sache 5-mal länger. Also gewonnen hat man erstmal damit nichts. Würde man sich so denken, wenn ich da ein paar andere Dinge wäre, und die möchte ich jetzt näher erläutern. Warum sind mehrere Programme gleichzeitig sinnvoll und sparen Rechenzeit? Der Hintergrund dafür ist die Hardware. Wenn wir irgendwo eine CPU mal annehmen, das hier soll eine Zeitachse sein, von links nach rechts, dann sind hier verschiedene Aktivitäten aufgetragen. Hier oben ist die CPU, hier unten Diskette, Festplatte, Drucker und so weiter. Und wir können uns leicht vorstellen, dass ein Programm so laufen könnte, dass man eine Diskette hat, eine Festplatte, einen Drucker, und es gibt währenddessen viel Zeiten, wo die Hardware arbeitet, die Diskette gelesen wird, da kann die Festplatte initialisiert werden und bestückt. Und wenn die am Laufen ist, kann man sozusagen schnell noch was von der Diskette holen oder den Drucker beschäftigen. Nur irgendwann sind alle Geräte beschäftigt und dann geht das Programm nicht mehr weiter, sondern wartet auf ein Gerät, wartet darauf, dass es Daten bekommt von der Festplatte oder dass die Sachen gedruckt sind oder was auch immer. Und dann geht die CPU in sogenannten Idle Mode. Und wenn Sie Ihren Prozessstatus mal angucken auf Ihrem Rechner, dann sehen Sie, dass fast 100%, also 98% der ganzen Prozessorzeit ist nur Idle Time. Der Prozessor tut nichts, er wartet darauf, dass was getan werden kann. Mit anderen Worten, die meiste Zeit ist die CPU meistens leer, tut nichts und könnte beispielsweise einen anderen Job ausführen. Und genau das ist das, was wir ausnutzen. Wir nutzen die freie Zeit, die sonst blockiert wäre, aus, um im Hintergrund oder durch Wechsel der Programme ein anderes Programm auszuführen. Um das hinzubekommen, muss man allerdings die Daten, die ein Programm hat, irgendwo abspeichern. Und dazu dient der sogenannte Prozesskontext. Im Endeffekt haben wir ein Programm selber. Das Programm hat Daten und hat einen speziellen Teil, den Stack. Und zu jedem Programm existieren noch eine Menge Angaben über den Inhalt der CPU, was die gerade hat, über den Stack vom Kernel, also vom Betriebssystem, über Zugriffsrechte, Dateiinfos, Zugriffsarten, alles das. Das wird zusammengefasst als Prozesskontext. Und Das Programm plus Stack plus Prozesskontext bildet zusammen den Prozess. Damit haben wir die Definition eines Prozesses erreicht. Zu einem Prozess gehört also mehr als nur der Programmcode, mehr als nur der Code mit Stack oder die Daten. Zum Prozess gehören auch alle Daten, die im System selbst notwendig ist, um dieses Programm laufen zu lassen, damit es richtig angebunden wird an alles. Wenn wir einen Prozess wechseln, also von einer Aufgabe auf die andere gehen, dann müssen wir den gesamten Prozesskontext wechseln. Die CPU muss neu bestückt werden, die Dateireferenzen müssen neu aufgesetzt werden, all diese Daten müssen neu angelegt und dem Programm zur Verfügung gestellt werden. Es reicht also nicht allein auszusagen, wir haben verschiedene Programme im Hauptspeicher und diese Programme sind vorhanden, sondern neben dem Programm muss auch der Kontext vorhanden sein. Und üblicherweise, wenn man wenig Hauptspeicher hat, wird für jeden Prozess der Prozesskontext plus das Programm auf einen extra Bereich rausgelagert aus dem Hauptspeicher in den sogenannten Swap-Bereich. Und wenn man das wieder reinholen möchte, den Prozess wieder neu starten, dann muss er reingeswappt werden und der andere rausgeswappt. In anderen Worten, wir haben Plattenaktivität, die dieses Prozesswechseln begleiten. Gut, das ist die Kontextinformation, um aus einem Programm einen Prozess zu machen. So ein Prozess hat nun verschiedene Zustände, verschiedene Lebenssituationen. Ich habe sie mal aufgemalt. Am Anfang existiert er nicht und am Ende existiert er auch wieder nicht. Also von Staub zu Staub. Was passiert dazwischen? Nun, erstmal wird er erzeugt. Wenn er erzeugt wird, dann ist er bereit. Aber bereit heißt noch längst nicht, dass er rechnet. Jetzt muss er erstmal zugeteilt werden zum Rechnen, nämlich zum tatsächlichen aktiven Laufen. Und dann, wenn er irgendwann mal gewechselt wird, wird er wieder zurückgepackt in den Bereitzustand und ein anderer Prozess wird reingeholt und der kann aktiv laufen. Angenommen nun, es kommt ein Input-Output. Der Prozess möchte etwas lesen. Was passiert? Er muss warten auf den Input-Output, weil CPU ist immer viel, viel schneller als alle Peripherie. Das heißt, die müsste darauf warten. Und damit sie nicht ewig wartet, wird er einfach rausgeschoben, inaktiviert, in eine spezielle Warteschlange, in einen Zustand namens blockiert. Und in diesem Blockierzustand, da erwartet er, dass er endlich mal was zu lesen bekommt. Wenn da was kommt, dann wird er aufgeweckt und wird in die Bereitschlange wieder einsortiert. Und irgendwann mal, wenn er genug gelaufen ist, dann wird er auch mal zu Ende gehen. All diese roten Übergänge von dem einen Zustand in den anderen, das, was hier rot ist, wird durchgeführt durch einen ganz besonderen Prozess, den sogenannten Dispatcher. Das sind also Dispatcher-Aktionen, die von ihm durchgeführt werden. Der Prozess selbst weiß gar nicht, wie das geht, von bereit zu aktiv und aktiv zu blockiert. Interessiert ihn auch gar nicht. Das wird von außerhalb gemacht, er wird genommen und entsprechend durch die Gegend geschoben, einsortiert und irgendwann wieder aktiviert. Und wenn er aktiviert ist, dann kann er wieder laufen. Es gibt in dem System mehrere Schlangen. Die Aktivzustand ist keine Schlange, da gibt es nämlich nur einen einzigen Prozess, der aktiv sein kann in diesem CPU-System. Es gibt aber diverse andere, der Zustand bereit, haben viele Prozesse, die warten in einer Warteschlange. Auch bei blockiert ist eine Warteschlange da. Wenn es auf eine Nachricht wartet, nicht nur auf I/O-Blöcke, ist ebenfalls blockiert. Zeitsignale, alles zusammengefasst in diesem Blockierzustand. In anderen Worten, es gibt verschiedene Warteschlangen, in die ein Prozess einsortiert wird und den wieder rausgeholt wird. Und der einzige Zustand, in dem er wirklich laufen kann, ist dieser grüne, aktive Zustand. Okay, das ist das Grundschema, was für alle Betriebssysteme gilt. Und diese Prozesse, die da ablaufen, findet man in ihren Zuständen in allen Betriebssystemen wieder. Nur Linux oder Unix und Windows NT oder Mac OS, was ja auch nichts anderes als ein Unix ist, die haben alle ihre Betriebssystemzustände sehr ähnlich, aber leicht modifiziert. Es gibt noch ein, zwei zusätzliche. Was das ist, wozu das dient, hören Sie genauer, wenn Sie es interessiert, in der Vorlesung Betriebssysteme, die ich auch betreue, aber später erst. Jetzt am Anfang soll Ihnen reichen, es gibt Standardzustände und die müssen Sie mit bedenken, wenn Sie ein Programm schreiben. Denn Ihr Programm verhält sich entsprechend und alles, was Sie aufrufen, wird von diesen Zuständen mit gesteuert. Gut, meine Kontrollfrage, wozu gibt es überhaupt Prozesse? Schreiben Sie doch mal einen Satz auf ein Blatt Papier auf und geben Sie Ihrem rechten Nachbarn. Ich frage nachher danach nur den rechten Nachbarn, nicht Sie selbst. Das heißt also, Sie sind aus dem Schneider, wenn Sie es aufgeschrieben haben und weitergegeben, ist das okay. Sie können die Antwort auch auf dem entsprechenden Fragen geben. Augenblick. So, dazu möchte ich die Statistik freigeben. Also die Frage bitte beantworten. Jetzt wird alles gezählt. Und ich gucke mal, aber ich glaube nicht, dass ich die Statistik hinkriege. Wie viele Antworten über das elektronische System kommen. Immerhin habe ich schon 7 Rückkopplungen darüber, wie schnell ich bin. Mal gucken. Kann folgen, das ist ja okay. Also dann bin ich zufrieden. Zu schnell, sagen auch ein paar Leute. Okay, also ich versuche es im TAF langsamer zu machen. Gut, also meine Frage ist, wozu gibt es Prozesse? Schreiben Sie es doch mal auf. Das Aufschreiben dient dazu, dass Sie einfach mal Ihre Gedanken formulieren können und nicht sagen, ach, weiß ich doch, und keinen Gedanken weiter verschwenden. Okay, inzwischen ist die Meinung, dass ich etwas schneller machen soll. Dem entspreche ich gern. Also, Antwort auf diese Frage. Welcher rechte Nachbar hat eine Antwort bekommen? Bitte einen Finger. Wer hat eine Antwort bekommen? Oh, wunderbar. Was meinen Sie denn? Was ist denn eine mögliche Antwort? Bitte? Naja, die Antwort ist durchaus nicht schlecht, nur beantwortet sie nicht die Frage. Gibt es eine Antwort, die die Frage beantwortet? Ja. Ja, sehr vage. Da gibt es sehr viele Dinge, die man dazu rechnen kann, aber Prozesse hat aber noch Konkreteres. Ich will es kurz machen. Die eigentliche Idee ist, dass man Parallelarbeit ermöglicht. Das heißt, Warten der Programme auf I.O. wird damit nicht zum Leistungsmerkmal. Man kann inzwischen weiterarbeiten. Das ist eigentlich die Grundidee, wozu überhaupt Prozesse da sind. Gut. Dann gucken wir uns mal weiter an. Was gibt es da zu beachten? Nun, angenommen, wir haben ein Programm oder einen Prozess und in diesem Prozess gibt es viele parallele Handlungsstränge. Diese parallelen Handlungsstränge könnten durchaus auch unabhängig voneinander ablaufen. Aber um das hinzukriegen, haben wir ziemliche Probleme. Nehmen wir beispielsweise mal an, wir hätten eine Idee, wir hätten mehrere Handlungsstränge, wir nennen sie mal Threads. Im Englischen ist ein Thread etwas Abgerissenes, etwas Abgetrenntes, sozusagen Einzelstücke davon. Und diese Threads sollen unabhängig da sein. Sie haben alle den gleichen Prozesskontext. Beispielsweise nehmen Sie an, ein Editor. Der Editor, da arbeiten Sie, geben Zeichen ein, gleichzeitig macht er aber im Hintergrund eine Syntaxprüfung und guckt, ob das auch Sinn macht, was Sie eintippen. Das sind zwei Aktivitäten, die erstmal unabhängig voneinander sind und die ablaufen sollten, die aber im gleichen Hauptspeicher ablaufen, ist derselbe Text, auf dem beide arbeiten. Tatsächlich ist es so, Sie erwarten, dass wenn ein Thread die Kontrolle abgibt an irgendeine andere Handlung, die an eine dritte Handlung, dass dann beispielsweise dieses Schema so ablaufen kann, dass wieder zurück an den ersten gegeben wird. So einmal in einer Reihe rum. Das ist eine nette Idee, einmal in einer Reihe rum alles abzugeben, die Kontrolle und verschiedene Aktivitäten zu ermöglichen. Dummerweise funktioniert das aber nicht. Wieso nicht? Wieso kann man das nicht machen? Verschiedene Methoden, Methode 1 ruft Methode 2, Methode 2 ruft 3 und dann wieder 3, 1. Und das Ganze, sagen wir mal, 20 Minuten lang. Wieso funktioniert das nicht? Hat jemand eine Idee, warum? Warum das nicht geht? Was passiert denn, wenn Sie sowas machen würden? Ja? Nee. Keine Ahnung. Nun, probieren Sie es mal aus. Was rauskommt, ist eine Fehlermeldung innerhalb wenigen Sekunden, die besagt Stack Overflow. Und dann fragt man sich, ja, wozu Stack Overflow? Was ist da passiert? Nun, tatsächlich ist es so, eine Methode ruft normalerweise eine andere Methode auf, indem sie die Argumente auf den Stack packt. Üblicherweise ist es heutzutage so, bei den Rechenarchitekturen, genauer gesagt bei den Spracharchitekturen, jede Methode hat Variable, sogenannte lokale Variable. Und diese lokalen Variablen werden gespeichert in Speicherzellen, beispielsweise der Wert 1,1 oder ein B oder irgend sowas. So, um darauf zuzugreifen, gibt es eine Anweisung, die sagt, relativ zu einer Adresse, der sogenannte Stack Pointer, greife darauf zu. Das ist also auf Stack Pointer Adresse 0, Stack Pointer Adresse 1, kommt man auf diese einzelnen Variablen. Der Begriff Stack ist Ihnen schon mal über den Weg gelaufen. Kellerspeicher ist das Stichwort. Kellerspeicher haben Sie einfach nur als Datenstruktur kennengelernt, die runtergeht und wieder hochgeht, aber die wie sie tatsächlich innerhalb eines Programms funktionieren, vermutlich haben Sie noch nicht gehört. Deshalb der Einschub an dieser Stelle, wie funktioniert eigentlich ein Stack im Programm? Also, Sie haben eine Methode 1 geschrieben und packen da was auf den Stack. Wenn Sie die Methode 2 aufrufen, wird ein Argument drauf gepackt und die Rücksprungadresse zur Methode 1. Methode 2 wiederum benutzt die lokalen Variablen, die es hat, und als lokale Variable auch ein Argument. Irgendein String, sonst was, ist egal, ein Argument. In anderen Worten, sowohl das Argument, Übergabeargument, als auch alle lokalen Variablen sind wieder durch den Wert dieses Stackpointers, diese Stackadresse bestimmt. In dieser Speicherzelle, die deshalb sehr wichtig ist und im Prozessor gelagert. Das ist also ein Prozessor, ein CPU-Register. Dieses CPU-Register zeigt dann, hat als Zahlenwert die Adresse von dieser Speicherzelle. So, und alles, was an Code generiert wurde, ist relativ zum Stackpointer auf dem lokalen Bereich. Und ein Return würde dann genau wieder diese Adresse ausnutzen, um zurückzukommen zur Methode 1. Wenn Sie von Methode 2, Methode 3 aufrufen, Methode 4 und so weiter bis Methode N, dann macht das exakt das Gleiche. Das heißt, das nächste wird wieder auf den Stack gepackt, bis zur Methode N, alles auf dem Stack. Und wenn Sie dann zur Methode 1 zurückkehren wollen, dann wissen Sie gar nicht, wo die Methode 1 ist. Sie müssen erstmal die Mechanik ausnutzen des Rückkehrens. Rückkehrens heißt Return-Adresse nehmen und von der Return-Adresse wieder aus der Methode zurückkehren, wieder Return-Adresse, bis Sie schließlich ganz oben sind bei Methode 1. Und dann sind Sie erst wieder in Methode 1 drin. Erst beim letzten Sprung wissen Sie, wo Methode 1 überhaupt ist. Vorher wussten Sie das gar nicht. Das ist der Grund, weshalb dieser Stack sehr praktisch ist. Der Stackpointer geht von oben nach unten und wieder nach hoch. Sie rufen auf das Ganze einmal runter und wieder hoch und kommen zielsicher wieder raus. Nur als gemeinsamer Grund dafür ist der Stack selber. Das ist auch der Grund, warum Sie sogar sich selbst aufrufen können. Sie können Rekursion machen. Deshalb, weil durch den Aufruf des Stacks die lokalen Variablen bei jedem Aufruf ganz anders sind. Die sind auf dem Stack gespeichert, obwohl der gleiche Code verwendet wird, sogar derselbe Code verwendet wird, wird aber ganz unterschiedlich der lokale Kontext gehalten. Der ist auf dem Stack drauf. Und die Möglichkeit, immer weiter runter zu gehen, die Stacktiefe, die sagt Ihnen, wie groß die Rekursionstiefe sein kann. Eine große Rekursionstiefe bedeutet auch einen großen Stack zu haben. Ist der Stack zu klein, crasht es und dann sagt, Rekursion ist zu Ende, geht nicht mehr weiter runter. Das heißt also, Sie müssen die Rekursionstiefe begrenzen. Unendlich geht nicht, weil der Stack nur endlich ist. So, das ist erstmal etwas, was Standard ist. Das hat erstmal nichts mit Prozessen zu tun. Jetzt haben wir aber diese Idee, wir wollen von einer Aktivität zu einer anderen gehen, beliebig hin und her hüpfen, ohne uns darum kümmern zu müssen, dass wir hier alles einen Stack-Mechanismus haben. Was kann man da tun? Wie könnte man eine beliebige Reihenfolge implementieren? Nun, die Idee, die das macht, ist sogenannte die konkurrente Programmierung oder Co-Routinen und Threads. Diese Co-Routinen werden dann Threads genannt und die bestehen im Wesentlichen aus der Idee, jeder Thread seinen eigenen Stack. Wir vermeiden die Probleme, dass der Stack hintereinander ist, indem jeder seinen eigenen Stack kriegt. Das bedeutet, wenn wir von einem Thread auf einen anderen gehen, muss auch der Stackpointer umgehängt werden. Immer dann, wenn wir auf einen anderen laufen und wir sagen, wir gehen zu Thread 2 oder 4 und haben uns diese Adressen vorher irgendwo mal gespeichert, irgendwo mal gemerkt, dann muss aber gleichzeitig sichergestellt werden, dass zusätzlich zu der Bezeichnung auch der Stack gewechselt wird. Das ist die Grundidee. Wir machen eine Nebenläufigkeit dadurch, indem wir verschiedene Threads aufsetzen, mit einem eigenen Stack. Fassen wir zusammen. Wir haben die Nebenläufigkeit dadurch implementiert, dass wir von einem Prozess mit seinem Prozesskontext aus, was nur einen einzigen Stackpointer hat und Methoden, die entsprechend aufgerufen werden, übergehen zu einem anderen Modell, was mehrere Threads hat und für jeden Thread einen eigenen Stack drin hat. Und der Stackpointer für diesen Stack, steht an einer konkreten Stelle, die einmal ausgemacht ist. Das heißt, man kann sich dann immer darauf berufen. Zu der Thread-Adresse ist auch die Stackpointer-Adresse da. Das heißt, beides zusammen charakterisieren diesen einzelnen Thread, sodass man beliebig hin und her hüpfen kann zwischen allen. Und das ist die Thread-Logik, die dahinter steckt. Gut. Wir haben also statt einem einzigen Prozess haben wir mehrere Threads, allerdings die einen einzigen Kontext haben. Das bedeutet, die Threads sind eigentlich eine Unterabteilung in dem Prozess. Wir haben immer noch einen Prozess, aber im Prozess mehrere Threads. Das ist vorteilhaft, kann aber auch Probleme machen. Gucken wir uns das genauer an. Es gibt aus diesem Grund mehrere Thread-Typen. Wir unterscheiden zwischen Lightweight Thread und Heavyweight Threads. Leichtgewichtsfans sind die, die in einem Prozess drin sind, beispielsweise hier durch T1, T2 charakterisiert und die sehr, sehr schnellen Wechsel von einer Aktivität zur anderen ermöglichen. Das geht ruckzuck viel schneller, als wenn sie von einem Prozess zum anderen kommen. Also im Bereich, im Mikrosekundenbereich, wird normalerweise realisiert durch extra Bibliotheken, also Code, den Sie anlinken und der das ermöglicht, innerhalb eines Prozesses. Gibt es in Unix-Bibliotheken, aber auch in Windows NT. Gut, sehr schön, sehr gut, hat aber ein Problem. Deshalb ist diese Thread-Sorte ergänzt worden. Das Problem besteht darin, angenommen, Sie haben einen I.O.-Aufruf von einem der beiden Threads, dann wird etwas blockiert, der Thread wird blockiert, aber das Betriebssystem kennt keine Threads, sie kennt nur Prozesse. Das heißt, es blockiert den gesamten Prozess und packt ihn in eine Warteschlange. Und alle anderen Threads, die eigentlich weiterlaufen könnten, auch bearbeiten, die können nicht weiterlaufen, weil sie blockiert sind, in dem Prozess gefangen. Und damit werden Aktivitäten verhindert, die eigentlich hätten passieren können, was natürlich sehr schade ist. Wie kann man das verändern? Nun, eine Idee ist zu sagen, wie wäre es, wir machen die Threads dem Betriebssystem bekannt. Typischerweise Windows NT macht das so. Das heißt, jedes der einzelnen Threads registriert sich als Thread beim Betriebssystem und sobald es ein I.O. macht, wird nur dieser einzelne Thread blockiert. Alle anderen Threads können weiterlaufen, einen zweiten I.O. machen, was auch immer Sie machen wollen. Der Prozess selbst kann also weiterlaufen, wird nicht gestoppt. Das ist sehr schön, sehr gut, dann denkt man sich, warum machen das nicht alle so? Hat aber auch Probleme, wie so alles, hat nicht nur Vorteile, auch Nachteile. Und das ist das Typische, wenn Sie einen Aufruf machen, ein I.O. oder irgendwas anderes, dann muss der Thread erstmal im Betriebssystem registriert werden vorher und dann extra behandelt werden. Sie machen also ein System-IO, ein System-Call. Jeder System-Call, Systemaufruf, das ist dieses Überschreiten der roten gestrichelten Linie, kostet Zeit. Und diese Zeit fehlt Ihnen bei der Bearbeitung. Mit anderen Worten, Ihr gesamter Ablauf wird verlangsamt, Sie haben nichts mehr davon. Der Prozess bleibt zwar drin, der Kontext wird nicht gewechselt, das braucht eine Menge Zeit, aber der System Call muss gemacht werden und der braucht Zeit. Sie haben also eine schlechtere Sache als vorher. Deshalb nennen sich auch Heavyweight Threads im Unterschied zu den Lightweight Threads. Weil das so lange dauert, gibt es in Windows NT die Möglichkeit, auch Lightweight Threads zu nehmen. Die werden aber anders bezeichnet, die heißen dann Fibers. Das heißt, Sie als Programmierer müssen unterscheiden, wenn Sie Windows NT programmieren, ein Programm, dann können Sie entweder einen Prozess wählen, genau gesagt einen Thread, oder Sie können Fibers wählen, je nachdem, was für eine Art von Programmierung Sie machen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber die erzähle ich Ihnen eher in der Spezialvorlesung. Gut, damit haben Sie die zwei Untertypen von Threads kennengelernt. Und wir können uns jetzt mal angucken, was für einen konkreten Nutzeffekt das für Sie hat, nämlich wie verwenden Sie das in Python. Sie haben eine Programmiersprache und Sie wollen sie einsetzen dafür. Und da machen Sie das so, Sie können verschiedene Module verwenden. Ein Modul namens Thread ist das Grundmodul. Das ist, hat die Low-Level-Thread-Programmierung intern und macht alles, was mit Thread zu tun hat. Und Sie haben ein zweites Modul, und das würde ich Ihnen eher raten zu benutzen, das ist das Modul Threading. Das Threading-Modul basiert auf dem Modul Thread, also eine High-Level-Möglichkeit, kapselt das Ganze und verhindert eine Menge Probleme, die Sie haben könnten, wenn Sie das Low-Level benutzen. Sie haben zwar Möglichkeiten zum Low-Level-Zugriff, aber Sie sollten eher High-Level verwenden. Typisch ist, dieses Idle-System unter Python ist nicht thread-sicher unter Python-Version 2.6. Diese Aufgabenfunktionen sind nicht synchronisiert. Um das zu verhindern, um einen Absturz dabei zu verhindern, sollte man das Ganze aus Kommandozeilen heraus starten. Allerdings 2.6. Jetzt in Python Version 3.x ist die Frage, wie weit das noch thread-sicher ist. Probieren Sie es aus. Gucken Sie, ob es thread-sicher ist. Ich gebe nur den Hinweis, 2.6 ist nicht thread-sicher. Okay, gut, aber jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie verwenden Sie das für die konkreten Aktivitäten? Angenommen, Sie wollen jetzt mal so einen Editor programmieren mit möglichst zwei verschiedenen Aktivitäten, die parallel ablaufen sollen. Was machen Sie da? Nun, da müssen Sie zwei verschiedene Methoden benutzen. Die erste Methode initialisiert nur die ganze Klasse. Das ist die Methode Start. Methode Start sollten Sie also nur ein einziges Mal verwenden, um das Ganze mal zuzufügen einem Scheduler, der sagt, wann welches Thread-Modul ablaufen soll. Und dann reicht das. Sie machen also mit dem Start Ihr Thread, Ihre Aktivität dem entsprechenden übergeordneten Instanz bekannt. Die zweite Methode, die Sie kennenlernen sollten, das ist Run. Die Run-Methode macht die eigentliche Aktivität. Wenn Sie irgendwas tun wollen, dann müssen Sie es in der Run-Methode implementieren und in der Klasse Threading das Ganze überlagern. Das bedeutet, wenn Run irgendwann mal zu Ende geht, ist das Thread zu Ende. Sie müssen also, wenn Sie Daueraktivität haben wollen, eine Dauerschleife reinpacken in dem Run. Sie können das Ganze auch durch ein aufrufbares Objekt ersetzen. In der Klasse Thread natürlich das Run selbst definieren oder ein anderes aufrufbares Objekt. Aufrufbare Objekte sind welche, die so einen Underscore, Underscore, Call, Underscore und so weiter haben. Die haben Sie wahrscheinlich schon mal kennengelernt. Wie muss man den Konstruktor benutzen? Nun, im Konstruktor können Sie Verschiedenes angeben. Und eines, was wichtig ist, ist erstmal das aufrufbare Objekt, das von der Run-Methode aufgerufen wird. Und wenn Sie das nicht direkt benutzen, müssen Sie die Call-Methode selber definieren. Und den Namen des Threads. Sie können also die Threads benennen und hinterher auch den Namen referieren, um auszugucken, welcher Thread läuft gerade, was tun die gerade. Wenn die Subklasse den Konstruktor überschreibt, dann muss sichergestellt werden, dass zuerst mal dieses Init aufgerufen wird. Das Init ist wichtig für die Low-Level-Initialisierung. Wenn das nicht richtig ist, dann crasht auch alles. Also ein paar Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie in Python das Threading benutzen wollen. Und ich habe Ihnen jetzt erstmal ein Beispiel aufgezeichnet, wie das Ganze ablaufen kann. Das ist so ein Beispiel. Gucken wir uns das Beispiel einfach mal an. Es besteht daraus, dass Sie das Modul Threading benutzen wollen und beispielsweise selbst eine Klasse CountThread einrichten. Und dieser CountThread, der definiert ein Run. Das heißt, dieses Run besteht daraus, dass ein Counter erstmal null gesetzt wird und dann eine große While-Schleife aufgesetzt. Und diese While-Schleife sagt, wenn der Counter noch nicht bis 10 hochgezählt ist, dann soll er selbst mal ausdrucken, erstmal wie er selber heißt und wie der Counter gerade ist. Und dann soll er 1 höher zählen. Jedes dieser Dinger soll also bis 10 zählen und danach zu Ende gehen und stoppen. Zum Initialisieren nehmen wir hier diese T1, wir sagen also, wir erzeugen uns einen Thread, indem wir den Konstruktor nehmen, Thread 1 nennen und dieses Thread 1 rübergeben zu dem entsprechenden, zur entsprechenden Klasseninitialisierung. Und das machen wir für dreimal mit unterschiedlichen Namen, bekommen 3 Deskriptoren raus, 3 Instanzen und dann starten wir diese 3 Instanzen. Machen Sie bekannt. Und sobald Sie gestartet sind, dann laufen Sie los. Dann wird nämlich die Run-Methode, die hier definiert ist, angesprochen von dem Dispatcher und dann läuft der ganze Kram. Was können wir beobachten? Das ist also das, was überladen wird. Ach, bevor wir weitermachen, gibt es Fragen dazu? Ist klar geworden, was Sie da tun? Sie überladen die Run-Methode mit dieser selbstdefinierten, von innerhalb der schon vordefinierten Stradling-Klasse. Das geht am schnellsten und einfachsten. So, und dann läuft der eingebaute Python-Dispatcher und der läuft so ungefähr. Und das können Sie beobachten. Und wenn Sie das beobachten, dann sehen Sie etwas, was Sie erstaunt. Zuerst sehen Sie einfach hochzählen. Das ist ja noch okay, da wissen Sie, okay, das soll das Ding ja auch machen. Dass zuerst mal Thread 1 aktiv wird, liegt daran, dass nur dieser Thread da ist und bevor der mal wieder gestoppt wird und die Nummer 2 aktiv wird, dauert es eine gewisse Zeit. An dieser Stelle ist Thread 2 aktiviert worden, das läuft auch los. Und dann wird Thread 3 aktiviert, läuft auch los. Dann kommt wieder Thread 2 zu. Hier bei Nummer 5 kann es weiterzählen. Und dann, interessanterweise, geht 6, 7, dann kommt Thread 3 mit der 5 und so weiter. Die Dinge zählen für sich, aber im Wechsel. Mal kommt das eine, mal das andere. Es ist zufällig, wenn der eine mal drankommt, mal der andere drankommt. Und an dieser Stelle sehen Sie ein Problem. Thread 2 ist drangekommen, will seine 9 ausdrucken, wird aber abgebrochen. Stattdessen kommt Thread 3 und macht seine 7. Und dann kommt gerade der Thread 2 nochmal dran, dort wird wieder rumgegangen. Das heißt, bei diesem Hin- und Herlaufen zwischen den Threads werden die mitten in der eigentlichen Ausgabe abgebrochen. Und das ist etwas, was problematisch sein kann. Was man da tun kann, um die Dinge zu koordinieren, sodass sie nicht sich gegenseitig unterbrechen in ihrem Ausdruck, da kommen wir draus. Vorher aber würde mich interessieren, was haben Sie bisher gelernt? Wozu gibt es überhaupt Threads im Unterschied zu Prozessen? Schreiben Sie es doch mal auf. Diesmal dem linken Nachbarn und ich gucke mal, ob auch ein paar Antworten von der anderen Seite kommen. Die Geschwindigkeit, sehe ich gerade, scheint einigermaßen ausgewogen zu sein. Die Anzahl der Leute, die zu schnell und zu langsam sagen, ist ausgewogen und die Majorität kann folgen. Schade, dass hier 17% meinen, nicht mehr dabei zu sein. Das heißt, das ist also... Aber gut, vielleicht nach dieser Frage wieder rege synchronisieren, dann kommen neue Gedanken. Also, wozu gibt es Threads im Unterschied zu Prozessen? Was haben Sie jetzt dem entnehmen können, was ich die ganze Zeit erzählt habe? Eine Frage war aufgekommen, die sagte, was heißt Show Tables? Ist mir nicht ganz klar, worauf die Frage hinausläuft. Ist der oder diejenige vielleicht eine Erklärung, was ist gemeint mit was Show Tables? Keine Ahnung. Okay. Also ich weiß nicht, wie die Frage gemeint ist, die gekommen ist. So kann ich es auch nicht beantworten. Gut. Okay. Welcher Nachbar hat denn eine Antwort bekommen? Sie haben eine Antwort bekommen. Was steht denn auf der Antwort drauf? Außen, ja? Pardon? Keine zu dem. Also das Leben ist schön, bin ich immer noch der Meinung, aber trotzdem, gibt es noch eine Antwort auf die Frage? Ja. Pardon, akustisch nicht verstanden?
Ich habe gemeint, aber Prozessor vorgestellt und es wäre nicht möglich, und es wäre Unterteilung, als Threads in Unterteilung von
Prozessen. Also Threads als Unterteilung von Prozessen bei gemeinsamen Prozesskontext. Die Antwort ist durchaus vollkommen richtig. Gemeint ist, dass eben unabhängige Teilaufgaben da sind, die einen gemeinsamen Kontext haben. Und diesen auch nutzen können und damit natürlich einen Vorteil haben gegenüber Prozessen, die mit viel Aufwand wechseln müssen und nicht unbedingt den gemeinsamen Kontext ausnutzen können. Die haben dann eher Schwierigkeiten, gemeinsame Speicherbereiche auszunutzen. Gut, kommen wir auf ein kritisches Thema, die Frage der Prozesssynchronisierung. Prozesssynchronisierung ist ziemlich wichtig bei Datenbanken, Netzen, parallelen Aktivitäten allgemein. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Alltägliches Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Konto und mehrere Leute arbeiten auf diesem Konto. Ein Mensch möchte 500 Euro einzahlen, ein anderer Mensch möchte 100 Euro abheben. Was passiert? Nun, angenommen, wir beobachten mal das Konto, 15 Uhr, hat gerade einen Stand von 300 Euro. So. Und jetzt wird hier 500 Euro eingezahlt. Das bedeutet, da wird eine Transaktion durchgeführt. Bei 15.02 wird der Kontostand ID. So. Parallel dazu ist jemand, der 100 Euro abheben will von demselben Konto. Eigentlich darf er das. Er liest den Kontostand, packt 100 ab und schreibt es dann wieder zurück. Dummerweise geschieht das ein bisschen später, weil der hier sehr, sehr schnell war, das Einzahlen. Was passiert? Nun, am Schluss haben wir einen Kontostand. Der Kontostand ist gerade 300 minus 100 sind 200. Damit ist der Kontostand hinterher 200. Die 500 Euro, die da draufgezahlt wurden, sind weg. Gibt es nicht mehr. Peinlich, wenn das bei einer Bank passiert und der Kontostand hinterher nicht mehr so stimmt. Einen solchen Kontostandsfehler würden Sie als Benutzer auf keinen Fall tolerieren, vermute ich mal. Sie würden unter Protest die Bank verlassen und sagen, also diese Art von Kontoführung ist nichts. Mit anderen Worten, sobald wir einen Zugriff haben, auf ein und dasselbe globale Datum oder auf ein und dieselbe Kontozahl können Fehlbuchungen auftreten, weil ein Prozess einen anderen überholen kann. Dieser hier ist zwar früher da gewesen, hat ihn aber, der hier war schneller fertig, der hier ist danach erst gekommen. In anderen Worten, es gibt eine Bedingung dabei, sogenannte Race Condition. Diese Race Conditions sind ziemlich fiese Geschichten. Die passieren immer dann, wenn Rechner sehr, sehr stark ausgelastet sind. Sie treten unregelmäßig auf. Es sind Fehler, von denen Sie nicht wissen, woher sie kommen. Und das ist ein großes Problem. In der Praxis genauso. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo bei Neckermann, inzwischen ist Neckermann ja pleite, aber als sie noch aktiv waren im Weihnachtsgeschäft, jetzt um diese Jahreszeit, die Bestellungen trudelten rein, die Last wurde immer größer und größer und größer. Sie wissen, 30% des Umsatzes nur zu Weihnachten. Und dann crashte es plötzlich. Es trat ein Fehler auf und das ganze Ding funktionierte nicht mehr. Das Bestellsystem stürzte ab. Die wussten nicht, woran es lag. Nur bei Hochlast trat es auf und im Normalbetrieb gab es keine Probleme. Alle Tests sagten, keine Probleme. Das funktioniert wunderbar. Ursache ist in diesem Fall war tatsächlich eine Race Condition, die nicht erkannt worden ist, dass sie auftreten kann. Und deshalb, Race Conditions müssen auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Und deshalb müssen wir uns angucken, wann können überhaupt Race Conditions auftreten und wie verhindern wir sie. Ich möchte Ihnen dazu noch ein zweites Beispiel geben. Zweites Beispiel ist Prozesse selber. Prozesse sind meist nicht vollständig im Hauptspeicher, sondern nur ein kleiner Teil, der die wichtigsten Daten enthält, sogenannte Prozesskontrollblock, PCB. Die Prozesskontrollblöcke bilden eine Schlange, eine Warteschlange, und der aller Prozesse, die überhaupt vorhanden sind. Und die Frage ist dann, was kann mit dieser Warteschlange passieren? Man kann einen neuen Prozess einhängen, man kann aber auch einen Prozess aushängen. Beispielsweise den Prozess A einhängen und den Prozess B aushängen. Angenommen, diese beiden Aktivitäten werden von verschiedenen Dingen parallel gleichzeitig durchgeführt. Woraus bestehen die Aktivitäten? Nun, normalerweise beim Einhängen liest man den Wert dieses Ankers und dann wird der Zeiger gesetzt, der hier in diesem kleinen Block drin ist, auf der nächste ist gerade B, den hat man nämlich gerade gelesen, und setzt stattdessen den Wert dieses Ankers auf A. In anderen Worten, statt dass der Anker auf B zeigt, zeigt er nun auf A und danach geht es weiter erst zu B. Das ist das Einhängen in so eine Warteschlange. Das Aushängen in der Warteschlange passiert genau umgekehrt. Man liest den Anker, dann liest man den Zeiger, der hier drin ist, und ersetzt dieses Ding dadurch, dass man sagt, okay, der Anker zeigt direkt zu C und nicht mehr über B. Das kann man durch diese drei Instruktionen durchführen. Nun, wenn das parallel läuft, was kann passieren? Es können verschiedene Dinge passieren. Es kann passieren, dass beispielsweise beim Aushängen der Anker gelesen wird und dann wird einfach umgeschaltet. Dann wird gesagt, okay, das war's, jetzt kommt mal der andere Prozess dran. Und dieser andere Prozess sagt, bitte einhängen. Und dann wird eingehängt. Wenn es eingehängt wird, läuft alles normal. Danach wird automatisch weitergemacht. Weitergemacht mit Instruktion 2. Lesen des Zeigers, Next, Pointer zu C, ist okay, ist gelesen. Und dann wird der Anker gesetzt auf Pointer zu C. So, was passiert? Nun, der Anker wird auf Pointer zu C gesetzt. B wird zwar ausgehängt, aber A wird gleichzeitig mit ausgehängt. Mit anderen Worten, egal ob jetzt irgendetwas weiterläuft, A kommt gar nicht mehr dran, weil es nicht mehr hier drin hängt. Und das B ist ebenfalls draußen. Umgekehrt kann man es auch sehen. Angenommen, wir machen es so, dass nach dem Lesen des Ankers bei A die Umschaltung passiert, geht das Umgekehrte los. Das heißt, danach kommt B, hängt praktisch B aus, das ist auf C, dann kommt A weiter und A hängt den Anker wieder ein auf sich, hat aber auch schon gelesen, was weitergibt. Mit anderen Worten, B ist nicht ausgehängt, ist immer noch drin. Beide Zustände sind falsch. Sowohl wenn A weg ist oder B erhalten bleibt, es knirscht im Getriebe und das macht sich massiv bemerkbar. Und um das zu verhindern, muss man Gegenmaßnahmen machen. Was kann man da tun? Nun, man muss die Prozesse synchronisieren. Und man macht es normalerweise durch sogenannte Semaphore oder Signale. Ein Semaphor ist eine Warnbarke in der Schifffahrt. Also solche großen Gestelle, wo so ein rotes Brett dran ist, was entweder hoch oder runter geht und den Schiffen signalisiert, hier in diesen Kanal darfst du nicht reinfahren, da ist schon jemand drin oder er ist frei, du darfst reinfahren. Diese Synchronisierung durch ein Semaphor wird normalerweise durchgeführt durch Operationen, sogenannte P- und V-Operationen. P für passieren und V für verlassen. Die P-Operation muss man zusätzlich aufrufen als Programmierer und wird vor einem Abschnitt eingesetzt, der kritisch ist. Was wir vorher gesehen hatten, diese Abschnitte, was A oder B macht, sind sogenannte kritische Abschnitte. Abschnitte, wenn die unterbrochen werden, dann knirscht es. Und diese kritischen Abschnitte müssen davor geschützt werden, unterbrochen zu werden. Typischerweise macht man es so, dass man sogenannte korrespondierende kritische Abschnitte durch ein gemeinsames Semaphor schützt. Das funktioniert folgendermaßen. Angenommen, wir haben so ein paralleles Hochzählen. Und Z ist in diesem Fall eine globale Variable. Das heißt, beide Prozesse zählen hoch. Dann macht man es so, dass man das Hochzählen und das Rausschreiben, damit es nicht unterbrochen werden kann, in einem einzigen Abschnitt zusammenfasst und sagt, das ist ein kritischer Abschnitt, der darf nicht unterbrochen werden. Man schreibt davor ein P und dahinter ein V. Und hier auch vor den kritischen, korrespondierenden kritischen Abschnitt ein P und ein V. Bei beiden Abschnitten wird das gleiche Semaphor verwendet, der gleiche Mechanismus, also der gleiche globale Speicherapparat. Und er funktioniert so, wenn ein Prozess P durchläuft und S besagt, das Ding ist frei, dann kann er durchlaufen und setzt aber vorher die entsprechende Warnmarkierung. Ist er gerade drin in dem Abschnitt und Prozess 2 läuft hier rein, wird vorher P von S ausgeführt. P von S sagt, da ist aber schon jemand, da muss dieser Prozess warten. Der Prozess wartet so lange, bis dieser Abschnitt zu Ende gegangen ist, V von S ausgeführt wird und V sagt, okay, jetzt kann weitergemacht werden. Das heißt, dieses P von S ist eine Instruktion, die mit dem gleichen S arbeitet, damit korrespondierend ein Warten auslöst. Und das Freigeben wird erst dadurch durchgeführt, indem ein V von S ausgeführt wird. Und damit wird automatisch der gerade drin ist, gesagt, okay, jetzt könntest du weitergehen. Das ist sozusagen die Lösung durch Signale oder allgemein durch ein Semaphor, was vordefiniert wird, Semaphor S. Und passieren und verlassen. Ja. Das, was für Prozesse gilt, gilt auch für Threads. Das ist grundsätzlich, parallele Aktivitäten zu koordinieren. Und die Möglichkeiten der Koordination sind sowohl bei Threads als auch bei Prozessen gegeben. Sie haben syntaktisch teilweise unterschiedliche Aufrufart, aber die grundsätzliche Funktion ist immer die gleiche. Wir haben das Problem, wir haben kritische Abschnitte und die müssen synchronisiert werden. Und das ist ganz egal, ob das jetzt der gleiche Prozesskontext ist oder ein unterschiedlicher Kontext. Grundsätzlich kann es Probleme geben, wenn solch ein kritischer Abschnitt durchlaufen wird von einer Aktivität, einer unabhängigen Aktivität. Beantwortet das die Frage einigermaßen? Okay. Wenn weitere Fragen sind, melden Sie sich ruhig. Das Verständnis soll auf jeden Fall da sein. Gut, das waren Threads, Prozesse, Semaphore. Es gibt ein Problem bei diesen Sachen. Das Problem besteht darin, in der Funktion von P von S. P von S ist nicht ganz so unkritisch. Wenn wir uns mal einen Pseudocode dafür ansehen, das hier ist ein P von S vorher und davon ein V von S nachher. Wir können es so implementieren, dass wir sagen, das S ist initial mal 1 und sobald hier ein Thread reinkommt oder ein entsprechender Prozess, dann wird es abgefragt. Wenn es kleiner oder gleich 0 ist, dann muss er zurückgehen oder wenn es größer ist, dann geht er praktisch wieder zurück. Oder wenn es größer ist, wenn es 1 ist, dann wird es auf 0 verringert und er kann weiterlaufen. Dann wird der kritische Abschnitt durchlaufen, dann wird das Ganze mit S wieder hochgesetzt und damit wird der kritische Abschnitt wieder freigegeben, weil das P von S damit alles weitere durchläuft. Das hier muss ununterbrechbar sein, denn sonst haben wir wieder das gleiche Problem. Wenn es unterbrechbar ist, kann es mittendrin unterbrochen werden. Das hier wird abgefragt und das wird lautet vielleicht okay, weitermachen. Ein anderer geht durch, sagt auch weitermachen, setzt das entsprechend und plötzlich sind plötzlich zwei Prozesse in demselben kritischen Abschnitt drin. Das darf nicht sein. Deshalb muss das ununterbrechbar sein. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Angenommen, wir haben das, dann haben wir aber trotzdem ein Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Prozesse. Ein Prozess mit einer geringen Priorität, der läuft rein zuerst, geht es in den kritischen Abschnitt und ist gerade im kritischen Abschnitt drin, als ein anderer Prozess kommt und in P von S reingeht und wartet. Nun, angenommen, dieser Prozess, der hier wartet, hat eine höhere Priorität. Was passiert? Er wartet und wartet darauf, dass der andere weitergeht. Der andere kann aber nicht weitergehen, weil er geringere Priorität hat. Also wird gewartet, dass er mit der höheren Priorität irgendwann mal zu Ende geht. Der kann aber nicht zu Ende gehen, weil er auf den anderen wartet. Damit warten beide ewig. Und das darf nicht sein. Das bedeutet, dieses dauernde Warten, dieses sogenannte Busy Wait, oder wird manchmal auch als Spin-Lock bezeichnet, kann sehr problematisch sein und sollte deshalb vermieden werden. Wie kann man das vermeiden? Trotzdem noch das Ganze, so eine P von S-Funktion fertig packen. Das packt man dadurch, dass man anstatt sie Busy Wait warten lässt, in dem Moment, wo sie warten müssten, sie in eine Warteschlange einhängen und in einen Schlafzustand versetzen. Und dann, wenn V von S angesprochen wird, wird geguckt, ist da jemand in der Warteschlange? Wenn ja, weck ihn auf und packt dann das eins größer. Das heißt, wenn er aufgewacht ist, das ist zu Ende, dann merkt er, jetzt ist mein Value ja wieder groß genug geworden, jetzt kann ich weitergehen. Und dann geht das Ganze weiter. Wir können damit also ein Warten verursachen, was die CPU nicht belastet, kein Busy Wait macht, sondern im Hintergrund schlafen lässt, bis tatsächlich auch die Bedingung gegeben ist, dass es weitergeht. Gibt es Fragen dazu? Keine Fragen? Nun, dann können wir uns mal überlegen, wenn das ja ununterbrechbar ist, angenommen, das ist so, wie machen wir das überhaupt? Wie machen wir das Ganze ununterbrechbar? Ununterbrechbar heißt, das ist ein kritischer Abschnitt, der muss geschützt werden. Aber wie schützen wir das Ganze? Wenn das selbst wiederum ein... Wie schützen wir P von S? Nicht durch eine P von S-Instruktion, dann würden wir das durch sich selbst schützen, das geht nicht. Also aus dem Sumpf können wir uns in der Form nicht rausziehen. Nicht durch eine weitere P von S-Geschichte. Wir haben das Problem des kritischen Abschnitts verlagert auf einen ganz kurzen, kleinen kritischen Abschnitt, den hier. Aber wir haben das Problem noch nicht gelöst. Wie lösen wir das Problem? Da gibt es zum Glück eine Unterstützung, die gerade bei Multiprozessormöglichkeiten besonders durchgeführt wird. Und das sind die Hardware-Instruktionen in Form von atomaren Aktionen. Was sind atomare Aktionen? Atomare Aktionen ist ein weiterer wichtiger Mechanismus. Den kann man sich leicht durch eine ähnliche Situation klar machen. Angenommen, Sie überweisen 2000 Euro. 2000 Euro werden abgebucht, durch Computersystem gejagt, Netzwerk. Auf der anderen Seite werden 2000 Euro gutgeschrieben. Das ist sehr schön und sehr gut und so funktioniert das normalerweise auch. Was passiert nun, wenn es ein kleines Problem gibt? 2000 Euro werden abgebucht und dann stürzt der Computer ab. Was machen Sie dann? Dann gibt es keine Gutbuchung von 2000 Euro. Und wenn der Computer wieder hochgefahren wird, dann bekommen Sie eine Nachricht. Leider gab es bei uns ein Computerproblem. Falls Sie irgendwas überweisen wollten, tun Sie es bitte nochmal. Ja, und dann sind Sie 2000 Euro ärmer und machen nochmal eine 2000 Euro Abbuchung. Und das ist nicht das, was Ihnen vorschwebt. Geldverlust, nur weil bei denen der Computer abstürzt, das würden Sie nicht tolerieren. Die Lösung dafür besteht darin zu sagen, ich verlange, entweder wird alles vollständig durchgeführt, 2000 Euro abgebucht, 2000 Euro gutgeschrieben oder nichts davon, keines von beiden, weder Abbuchung noch Gutbuchung. Also entweder alles oder nichts. Und dieses alles oder nichts kann man dadurch beschreiben, wie man sagt, das ist eine sogenannte atomare Aktion, eine unteilbare Aktion. Und was wir machen wollen durch mit P und V sind unteilbare Aktionen. Sie sollen nicht zerschnitten werden können. In der Realität bei Banktransaktionen macht man das so, dass man Aufsetzpunkte setzt und sagt, entweder diese Dinge sind alle vollständig durchgeführt worden, wenn ja, dann bis zu einem bestimmten Punkt, zu einem Snapshot, zu einem Rollback-Punkt. Und wenn es nicht durchgeführt würde, wird alles wieder rückgängig gemacht, bis zu dem Punkt, wo die atomare Aktion starten sollte. Und dann wird nochmal versucht, die atomare Aktion durchzuführen. In unserem Fall geht das ein bisschen anders. In unserem Fall verwenden wir Hardware-Primitive. Hardware-Primitive, die das ermöglichen. Man könnte auch Alternativen sich überlegen, sowas wie Interrupts ausschalten, dann kann nichts unterbrochen werden, logisch. Nur was machen Sie, wenn ein Interrupt kommt, der sagt, Power Failure? Müssen Sie eigentlich ganz schnell alle Daten einsacken, retten und dann runterfahren. Geht nicht, weil Sie alles ausgeschaltet haben. Also Interrupts ausschalten ist eine ganz schlechte Idee, das sollten Sie nicht tun, sondern Sie sollten stattdessen logisch klare Instruktionen verwenden, atomare Instruktionen. Was gibt es da? Nun, eine atomare Instruktion, die in vielen Multiprozessoranlagen implementiert ist, hardwaremäßig bei der CPU, ist ein sogenanntes Fetch and Add. Was macht das? Sie geben die Semaphore-Variable rein und dazu den Wert, den Sie draufpacken wollen und bekommen zurück den Wert, den die Semaphore-Variable vorher hatte. Das heißt, im Prinzip speichern Sie sich in einem Temp, addieren zwischen diesem was und dem Value zu dem neuen Wert und geben den alten Wert zurück. Das heißt, Sie wissen, welcher Wert vorher gewesen ist. Und das in einer Hardware-Instruktion. Sie haben keinen Einfluss, Sie können diese drei Instruktionen nicht zerteilen, nichts dazwischen, sondern in einem Schluss. Damit haben Sie das Wesentliche gemacht. Sie haben die Abfrage und die Veränderung beides in einen Hardware-Rahmen reingesteckt und der ist ununterbrechbar. Das geht sehr schön, wenn Sie hochzählen wollen, viel hochzählen. Das geht, wenn Sie beispielsweise einen Semaphore haben, der mehrere Werte annehmen kann, nicht nur zwei, sondern viele. Aber auch bei zwei Werten ist das machbar. Dafür gibt es eine spezielle atomare Instruktion, die wird normalerweise Test and Set genannt. Die funktioniert analog. Es wird sich gemerkt, was vorher da war und das wird einfach zugesetzt. Punkt. Wenn ich einen Schuh zurückbekomme, heißt es, da war vorher vor mir jemand da. Geht nicht, ich muss es leihen lassen. Wenn ich ein Fault zurückbekomme, heißt es, ich bin der Erste. Jetzt ist zwar zugesetzt, aber ich kann weitermachen. Und damit kann das Ganze weitergehen. Das sind die Grundideen, wie Sie ja, das Ganze... Augenblick. Temp wird zurückgegeben. Welchen Wert hatte Temp? S. Ja. Wir geben rein, konkret wird es mit einem Pointer gemacht, wir geben rein die Adresse von dem S. Und wir wissen aber nicht, welchen Wert S hat. S ist eine globale Variable. Die ist also für alle Anfragen, da können mehrere Fetch und Ads gleichzeitig passieren. Alle verwenden das gleiche S. Und dann wird in einer einzelnen Instruktion hat Zugang zu dem S. Die macht das mit dem S und gibt den Wert zurück, den S hatte. An dieser Stelle weiß ich aber nicht, welches. Ich weiß nur, wie sie heißt, aber ich weiß nicht, welchen Wert sie hat. Insofern, die logische Idee ist schon richtig, wozu will ich etwas abfragen, was ich vorher reingebe. Aber in der Implementierung sieht es meist so aus, dass das tatsächlich nicht der Wert ist, nicht Call by Value, sondern Call by Reference. Also nur die Adresse angegeben wird, unter der es steht. Und der eigentliche Wert steht, der gerade in Frage ist. Okay. Weitere Fragen? Alles klar, wie das funktioniert? Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich weitergehen. Aber vorher kurz die Gelegenheit nutzen, die Mikrofone etwas lauter zu stellen, weil meine Stimme langsam heiser wird. Dann brauche ich nicht ganz so laut zu reden. Okay. Gut, dann, das waren die atomaren Aktionen, um das zu unterstützen. Wie können Sie das nutzen mit dem, was Sie wissen unter Python? Unter Python gibt es ein spezielles Konstrukt namens Semaphore und das ist im Modul Threading drin. Sie können also Semaphore bei den Threads verwenden. Sie können sie übrigens auch bei Prozessen verwenden, aber das ist ein anderer Zugriff. Denn das kann dann nicht mehr Python regeln, sondern das muss das Betriebssystem regeln. Das heißt, Sie müssen die Semaphore-Operation vom Betriebssystem an dieser Stelle ansprechen. Aber auch darunter in dem Threading-System gibt es sowas, nur für die Threads. Und das hat zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich Acquire und Release. Und Sie müssen dazu ein Semaphore definieren. Und wenn Sie dieses Acquire aufrufen, das ist nichts anderes als ein P von S. Und wenn Sie Release aufrufen, ist es nichts anderes als ein V von S. Dieses P von S und V von S haben unterschiedliche Namen in verschiedenen Betriebssystemen, in verschiedenen Sprachen. Aber die Operation, die Logik ist immer die gleiche. Die finden Sie immer wieder. Das heißt, hier ist es so, wenn S größer 0 ist, defaultmäßig ist es 1, wenn S größer 0 ist, dann wird S 1 runtergesetzt und es wird weitergegangen. Wenn S gleich 0 ist, das heißt, da ist schon jemand mal durchgelaufen, dann wird es in einer Warteschlange blockiert. Einfach blockiert, schlafen gelegt und dann erst aufgeweckt, wenn Release das wieder hochholt. Und wenn man die 0 will überschreitet und sagt, jetzt wird es positiv, dann wird alles immer aufgeweckt, was da in der Warteschlange sitzt. Okay, das ist das, was Sie unter Python verwenden können. Gibt es Fragen dazu? Beiden? Keine Fragen? Dann möchte ich Ihnen noch etwas, ein Konstrukt geben. Das verlangt ja, dass Sie selbst sowas wie Acquire und Release machen. Sie haben also ein Semaphore S, das müssen Sie ansprechen und das muss entsprechend, müssen Sie vorher mal definieren. Nun, angenommen, Sie möchten das nicht. Sie möchten alles automatisch richtig machen. Dann gibt es eine Konstruktion, nicht unter Python, aber unter Java. Und Java werden Sie nächstes Semester kennenlernen. Im dritten sollen Sie sogar ein Praktikum darin machen. Java macht das Ganze mit Hilfe von einem speziellen Konstrukt. Zum Abschluss noch dieses Multiprocessing-Semaphore. Damit wurde versucht, das Ganze ein bisschen aufzudröseln, also wenn man mehrere Prozessoren hat und die trotzdem innerhalb eines Prozesses laufen lassen möchte, geht es damit. In Java sieht es so aus, dass Sie ein Statement namens Synchronized haben. Synchronized funktioniert so, dass Sie hier eine Expression haben. Die Expression sagt, tu das, wenn das und das in erfüllt ist. Also reine Vorbedingungen, die können Sie wählen, wie Sie wollen. Dieses hier ist das eigentliche Statement, das ist der kritische Abschnitt. Und mit diesem Synchronized erreichen Sie, dass nicht mehrere Threads hier reingehen können und das ausführen, sondern es wird immer nur eines durchgelassen und Sie können diese Expression entsprechend gestalten, um Abfragen noch zusätzlich als Vorbedingung zuzulassen, bevor Sie überhaupt reingehen. In anderen Worten, alles, was Sie vorher mit P und V regulieren mussten, ist hier automatisch gemacht. Da werden also intern Semaphore definiert, gesetzt, zurückgesetzt. Und nur das Ganze umrandet durch einen Kontextrahmen, synchronized. Der Compiler macht es automatisch richtig. Das ist ein großer Vorteil. Innerhalb von dem ganzen Statement können Sie natürlich auch andere Signale senden und empfangen. Da gibt es spezielle Operationen in Java, Wait und Notify, die beispielsweise Kontrollflüsse erlauben für bestimmte Anwendungen. Die Anwendungen möchte ich Ihnen nächsten Freitag genauer erklären. Für heute würde ich erstmal stoppen und fragen, was für Fragen haben Sie dabei noch? Alles klar, alles verstanden? Ich denke mir, Sie haben es einmal gehört. Hören ist ja schön, normalerweise geht es da rein und da raus. Das Einzige, wie Sie es lernen können, ist, machen Sie selbst mal. Generieren Sie sich mal einen Thread. Machen Sie einfach mal so ein kleines System, zwei Threads, die irgendwas tun. Und wenn es dann nicht so tut, wie es soll, dann verstehen Sie, hoppla, wo ist eigentlich die Problematik? Wie muss ich die Synchronisation aufbauen? Was ist jetzt mein kritischer Abschnitt? Wie muss ich ihn schützen? Erst durch selber machen kommen Sie dahinter. Das, was ich Ihnen erzähle hier, sind nur Hinweise, Andeutungen, wie es laufen kann, wie Sie es machen sollten. Aber mit Leben müssen Sie es selber füllen. Okay, vielen Dank.